Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Propheten Jesaja fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Wenn deine Welt zerfällt. Ich denke, wenn es einen Untertitel gibt, der für diese Zeit passt, dann passt dieser Untertitel weltweit. Unsere Welt zerfällt tatsächlich. Das, was einmal gut war, das, womit man gewöhnt war, zerfällt jetzt und wird auf einmal übel. Man kann sich nicht mehr die Hand geben, man kann nicht mehr nahe einem Menschen kommen, man kann nicht mehr husten, weil schon ist man eine Gefahr für den anderen. Und die Welt zerfällt untereinander. Das heißt, wir sind nicht mehr so gewöhnt, zusammen zu sein wie davor. Und wenn die Welt zerfällt, und es ist ja auch in Gottes Interesse, dass durch das, was hervorkommt, weil es kann nur das zerfallen, was schon kaputt ist, dass man sieht, die Not und die Finsternis in dieser Welt. Und dann kann er mit seinem Licht scheinen in dieser dunklen Welt. Und dafür hat er uns das prophetische Wort gegeben, dass es scheint, deshalb studieren wir das. Aber das Wort muss lebendig werden in den Menschen. Und so hat Gott schon von alters her immer ein Volk gehabt und gesucht, mit welchem er den Menschen das Licht bringen kann. Und so sind wir heute gerufen, deshalb studieren wir die Prophetie, dass wir dieses Volk sind, das in diese zerfallene Welt ein Licht bringt und dass jeder, der nicht zerfallen will, der nicht kaputt gehen will, errettet wird. So hat Gott damals den Abraham gerufen und nach Abraham Israel und er hat sie alle gerufen zu einem Zweck, das Licht in der Welt zu sein. Israel aber ist und will so wie die Welt sein, so suchen sie einen König und Gott gibt ihnen einen König, er wählt einen König aus und wir gehen durch die Könige, weil sie spielen ja im Jesaja-Brief eine Rolle. Und Saul ist der erste König, der aber abfällt von Gott. Er geht jetzt nicht unbedingt und macht einen Götzendienst im Sinne von, dass er sich vor anderen Bildern niederbeugt, aber ist ein Sklave des Volkes. Das heißt, er muss den Willen der Menschen erfüllen, damit es ihm gut geht. Er wird geprüft und er fällt weg von Gott, weil durch den Propheten Samuel sagt Gott dem Saul und allen, Ungehorsam ist Zaubereisünde, Ungehorsam ist Gottlosigkeit, Ungehorsam ist Anbetung von Götzen, ist Götzendienst. So, Gott verwirft Saul und er erwählt sich den David. David ist auch ein sündiger Mensch, aber er bekehrt sich, er bleibt Gott treu und Gott gibt ihm die Verheißung, dass er immer einen Nachkommen haben wird auf dem Thron Davids über das Volk Juda. Und so kommt Salomon. Salomo ist der Sohn Davids, der wirklich Israel zu einem Licht in der Welt bringt. Aber er bleibt nicht lange Licht, weil er heiratet viele fremde Frauen, die Gott verboten hat zu heiraten und die verführen ihn zum Götzendienst. Und wann immer wir ungehorsam sind, kommt auch das Offensichtliche hervor und Salomo wird ein Götzenanbeter. Gott muss eingreifen. Die Eingriffe Gottes sind meistens korrektive Eingriffe, aber sie sind auch Eingriffe, die bleiben. Das heißt, sie müssen bleiben als Zeichen, wie schlimm es ist, wenn sich das Volk von Gott entfernt. So greift Gott ein und in der Zeit des Sohnes des Salomo, indem er das Land trennt. Das heißt, die 12 Stämme werden getrennt. Die 2 Stämme Juda und Benjamin bleiben zusammen. Und Jerobeam, der Erste, nimmt sich die 10 Stämme und machen das Reich Israel. Das geschieht ungefähr 930 vor Christus. So, Jerobeam aber will wie jeder andere König Macht ausüben. Und um Macht ausüben zu können, hat er Angst vor dem König Juda. Und deshalb, weil es ja die Pflicht war, dreimal im Jahr nach Jerusalem zum Tempel zu gehen, um dort anzubeten, sagt er, ich kann doch nicht lassen, dass die 10 Stämme jedes Jahr dreimal nach Jerusalem gehen. Vielleicht werden sie dort sagen, ah, dem Jerusalem geht es besser, dieser König ist besser und sie werden von mir abfallen und sich dem König Judas unterstellen. Und so sagt er, wir müssen den Gottesdienst zu Hause halten, das heißt, wir müssen ihn hier behalten. Und so macht er zwei goldene Kälber und zwei Anbetungsstätte und eine in Bethel und er selbst opfert dort. Das heißt, er macht auch den Fehler, den Gott verboten hatte. Es sollte nämlich eine Trennung sein zwischen dem König und dem Glauben. Die Priester sollten nicht König sein und der König dürfte kein Priester sein. Aber Jerobeam bricht all das und er verführt die 10 Stämme zum Götzendienst und sie folgen ihm und so folgen Könige nach Könige. Mancher ist besser, mancher schlechter, aber letztendlich kommen sie nach ungefähr 200 Jahren zu dem Punkt, dass sie nicht mehr haltbar sind und Gott muss eingreifen und es kommt zu einem Ende des Reiches Israels. Wir werden noch Konkreteres sehen, während wir Jesaja 7 studieren. In Juda geht es etwas besser zu. Die Könige, gibt dort Könige, die sehr treu sind, aber wir haben viele Könige, die nicht treu sind und so verfällt auch das Volk und wir werden sehen, besonders unter Ahas und dann später unter Manasse, dass Gott dann auch Gericht führen muss über Jerusalem. Und die erste Belagerung ist 605, die zweite ist 597 und die dritte ist 586, wo durch Babylon Jerusalem dann und der Tempel zerstört wird. Und 70 Jahre müssen die Juden in die Gefangenschaft gehen. So, wir finden also hier, dass Gott eingreift. Und der Prophet Jesaja wird berufen in dem Jahr, wo Usia, der König von Juda, stirbt. Das ist 740 vor Christus und er wirkt eine Zeit bis ca. 690 vor Christus, nämlich wo er als Märtyrer von Manasse getötet wird. So, der Prophet Jesaja spiegelt in vieler Hinsicht Situationen wider, die auch für uns heute gültig sind. So, wir haben also in Kapitel 6 gesehen, dass das Volk weggefallen ist und Gott beruft den Jesaja, dass er dieses Volk zum Licht bringt, aber er sagt, sie werden nicht sehen, obwohl sie Augen haben, sie werden nicht hören, obwohl sie Hören haben. Du wirst sie verstocken mit der Botschaft. Wenn der Mensch so weit gekommen ist, dass er nicht mehr fähig ist, Licht und Finsternis zu unterscheiden, Wahrheit und Lüge, dann ist auch die größte Offenbarung der Wahrheit und des Lichtes eine Verblendung. Er wird es funktioniert dann genau umgekehrt, wie es zu funktionieren hat. Anstelle, dass es den Menschen erleuchtet, verblendet es ihn. So, was war denn das Problem, womit Gott sich immer mit seinem Volk, plagen musste? Und dieses ist das Problem hier beschrieben. Es gibt immer nur eins. Und das ist gut, dass wir nicht kompliziert denken und sehen müssen, ist immer nur ein Problem. Und das ist hier beschrieben am Anfang im Jesaja-Brief, wo Gott sagt, hört ihr Himmel und Erde, nehmt zu Ohren, denn der Herr redet, ich habe Kinder auferzogen und erhöht und sie sind von mir abgefallen. Der Ochse kennt seinen Herrn, der Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk vernimmt's nicht. Das heißt, es gibt nur eine Not, die Trennung von Gott. Das heißt, ich hole mir mein Bedürfnis anderswo, ich weiß nicht mehr, wohin ich gehöre. Und das kommt dadurch, dass man das Gesetz Gottes nicht kennt, dass Gott ist ein einziger Gott. Das ist eines der das Wichtigste, was wir verstehen müssen, dass es keine Alternative zu Gott gibt. Und Gott hat das ganze Universum geschaffen, dass es funktioniert nach seinem Gesetz. Da jedes Geschöpf kein Gott ist, es kann aus sich nicht existieren und funktionieren, hat er das in den ersten 4 Geboten klar und deutlich gemacht. Aber wer hat es verstanden? Er hat in den letzten 6 Geboten klar gemacht, nichts kann etwas für sich selber tun, weil Gott ist selbstlos, er tut nichts für sich. So hat er auch jedes Element, ganz egal, was er geschaffen hat, zu einem Zweck geschaffen, dass es nichts für sich selbst tun kann. Aber da wir das Gesetz Gottes vergessen haben, kommt es zu einer Not, die nahezu auch unbewusst weiterkommt, dass man, ohne dass man weiß und sich bewusst wird, Götzendienst betreibt. Ohne dass man denkt, es ist Götzendienst. So, lasst uns erst mal sehen, warum ist Gott ein einziger Gott? Und wieso ist ein Götze ein Götze? So, die Einzigkeit Gottes besteht darin, dass er Eigenschaften hat, die niemand anders hat, außer er selbst. Er ist unabhängig, er existiert aus sich selbst, er funktioniert aus sich selbst, er ist Schöpfer und Besitzer aller Dinge des Lebens, des Individuums. Alles hängt von ihm ab. Die Existenz, das Wachstum, die Vermehrung. Er ist ewig, Er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig, er steuert alles. Und er muss auch eingreifen, wenn Dinge nicht richtig laufen. Oder auch wenn sie richtig laufen, gibt er Konsequenzen. Er gibt den Segen, um zu bestärken, was richtig ist. Und er gibt den Fluch, um zu zeigen, dass das der falsche Weg ist. Und er benutzt auch die Krankheit. Deshalb macht er krank, so lese ich in meiner Schrift, als Konsequenz für den Abfall. Und er tötet als Konsequenz für den Abfall. Er sagt, ich töte und ich mache lebendig. So, Gott ist einzigartig, weil niemand hat diese Eigenschaften. Niemand kann das, was Gott kann. Diese Sachen sind außerhalb. Jetzt, Götzendienst ist, wenn man, ich nehme jetzt dieses Kalb, was die Israeliten schon aufgerichtet hatten, in der Wüste, als sie auszogen aus Juda und haben gesagt, dies ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Ein Götze ist ein physisches Element, meistens ein sichtbares, aber Satan ist lernfähig und kann auch unsichtbare Götzen machen, welchem göttliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Das heißt, wenn diese goldene Kuh mich in meiner Existenz steuert, wenn diese goldene Kuh mein Wachstum bestimmt, wenn diese goldene Kuh mein Segen ist oder mein Fluch, dann muss ich sie natürlich anbeten. So, man gibt also einem physischen Element Eigenschaften, die nur Gott hat. Das ist ein Götze. Ich hoffe, dass wir diese Definition klar haben in unserem Kopf, dass wir es verstehen. So, wenn das Volk also abfällt, wenn es Dinge gibt, die nicht mehr gut sind, muss Gott mit seinem Gericht eingreifen. Und wir haben gesehen, dass er eingreift in Kapitel 6 und er sagt, ich muss den Baum fällen. Und der Baum steht für Symbol für einen König oder ein Königreich. Und für uns heute ist der Baum Israel, das heißt, es war die Königreiche zu der Zeit, oder die Gemeinde Gottes. Und wenn wir die Situation sehen, wir werden gleich betrachten, die Situation, die damals in Israel war und warum Gott sowohl Israel als auch Juda richten musste, war, weil es nicht mehr weiterging. So muss der Baum abgeschnitten werden, aber Gott zeigt, dass ein heiliger Same wird übrig bleiben. Aus diesem heiligen Samen kann etwas geschehen. Mit diesem kann etwas gemacht werden. Und für unsere Zeit ist dieser heilige Same die 144.000. Gott hat sich ein Volk, eine Zahl ausgewählt, mit denen er die Welt erleuchten wird. Und Millionen von Menschen, von Heiden, werden das Licht annehmen und sich bekehren. Während Israel, das heißt die Gemeinde, die vorgeben, sie sind Gottes Kinder, abgehauen wird. Aber aus diesem kleinen Stamm wird Großes geschehen. So, wir befinden uns in dem Kapitel 7 in unserem Studium und es geht um den König Ahas. Und damit wir verstehen den Kontext, müssen wir verstehen, wer war dieser Ahas. Und Ahas war ein König, er wird beschrieben in 2. Könige 16 und 2. Chroniker 28. Er war im wahrsten Sinne ein Götzendiener in vollem Ausmaß. Und zwar nicht nur so wie Saul oder, ja, er hat offensichtlich den Göttern der Heiden gedient. Und bevor wir diese Situation anschauen, weil ich konnte nicht anders, als ich die Situation, die Ahas geschaffen hat in Juda, betrachtete, es sagen, das ist doch das, was heute bei uns auch weltweit stattfindet. Und ich denke nicht, dass es zufällig ist, dass Gott uns Bilder gibt aus der alten Zeit, damit wir verstehen, was für uns heute relevant ist, was bei uns heute genauso passiert. So, gibt es einen Götzen unserer Zeit? Und ich muss sagen, Satan ist erfinderisch und er hat einen unsichtbaren Götzen geschaffen, den heute die ganze Welt anbetet. Weil dieser Götze hat Fähigkeiten, die nur ein Gott haben kann. Er ist unabhängig, das heißt, er kann egal wo sein und den Menschen befallen. Er existiert aus sich selbst, er funktioniert sogar aus sich selbst. Dabei weiß doch jeder, dass ein Virus nur das Ergebnis des Körpers ist, nicht die Ursache. Es ist nicht die Axt, die den Arm steuert, sondern der Arm steuert die Axt. Aber das sieht man heutzutage nicht, weil man hat ja das Gesetz Gottes und Gott nicht mehr dort. Man hat Angst vor diesem Gott, der ja selbst existiert, der sich selbst verändern kann. Das heißt, er wächst, er kann mutieren, er vermehrt sich auch selbst. Was noch schlimmer ist, er ist ewig, man kann ihn nicht töten, er ist allgegenwärtig, er kann überall sein und er ist allmächtig. Er kann dich krank machen und er kann dich töten. Das ist ein Gott. Deshalb finde ich es erstaunlich, dass heute die Menschheit nicht erkennt, was Gottesdienst ist, besonders die Gläubigen. Wenn man einem physischen Element göttliche Eigenschaften gibt, die nur Gott allein haben kann, und ihr seht, es ist ja nicht nur eine, die man diesem Gott zuschreibt, diesem Götzen zuschreibt, dann ist man ein Götzenanbeter. Die Angst, die dieses Volk hier hat, vor den Königen, ist identisch mit der Angst, die man heute hat. Und Gott sagt, fürchtet niemanden außer mir, werden wir in den nächsten Stunden studieren, weil ich bin der einzige Gott. Allein von Gott hängt unsere Existenz ab, unser Wachstum, unsere Vermehrung, ob wir krank werden oder sterben oder leben. Es ist allein in Gottes Hand. Tun wir das aber jetzt in die Hand eines Götzen, müssen wir diesen Götzen anbeten. Müssen wir uns vor diesem Götzen fürchten. Und hier ist der erste Beweis, dass der König Ahas sich fürchtet vor den Götzen und er opfert seine Söhne den Götzen. Und das ist schon eine schlimme Sache, dass ein König seine eigenen Kinder, seine eigenen Söhne, den Götzen opfert und sie durchs Feuer gehen lässt. Das heißt, er tötet sie. Das ist eines der schlimmsten Sachen. Es gibt auch heute diesen Kult des Opfers, der Menschenopfer. Aber was wir sehen so auf weiter Skala ist, dass man jetzt diesem modernen Götzen, dass die Regierungen ihr eigenes Volk opfern, diesem modernen Götzen, indem sie ihm ein Feuer, könnten wir sagen, ist eine Impfung, anbieten, die sie vor diesem Götzen schützen. So, man opfert sein eigenes Volk. Aber es geht noch weiter. Der Ahas wird später gefangen genommen, also das heißt, Juda wird besetzt und er wird untertänig dem assyrischen König, dem Tiglat-Pileser, den er vorher zur Hilfe gerufen hat. Und er ist in Damaskus und er sieht den Altar in Damaskus und sagt, wenn die assyrischen Götter stärker sind wie mein Gott, dann muss ich sie importieren. Und so importiert er den Altar, den er in Damaskus sieht. Er macht eine Kopie davon und sagt dem Priester Uria, der wahrscheinlich der Hohepriester war, er soll genauso einen Altar bauen, wie er, der in Damaskus ist, und ihn anstelle des Altars im Tempel des Herrn hinstellen und den Altar des Herrn wegtun. Was erstaunlich ist, das ist die Veränderung eines Gottesdienstes. Er bringt in den Gottesdienst, in das Haus des Herrn, Dinge rein, die nicht Gott gesagt hat, reinzubringen. Und das Erstaunliche ist, dass der Priester Uria die Befehle des Königs übernimmt und es macht ohne Gegenwehr. Gott hat getrennt den Priester und den König, damit es eine Machtteilung gibt. Aber diese Machtteilung ist aufgehoben. Wir haben den Rechtsstaat, dass es zwei Machtteilungen gibt, die Politik und das Gesetz. Nun, das war damals zusammen, der König war Richter und Dings, aber Gott hat den Priester, dass die Religion sollte separat sein von dem Königtum. Das ist jetzt vermischt. Was wir heute sehen ist, dass alle Leitungen von allen Gemeinden weltweit, vielleicht gibt es ja eine Ausnahme, beugen sich dem Gebot der Staaten, ihrer Politiker, um den Götzen anzubeten. Sie führen ein in die Gemeinde einen Götzendienst und merken es nicht einmal, weil sie sagen, das ist so, aber sie fürchten ja den Götzen, sie fürchten den Staat. Und wenn du fürchtest, ist dein Gott. Geht nicht anders. Er ändert die Gefäße im Vorhof des Tempels, das heißt, er ändert den Gottesdienst. Und was er auch gemacht hat, was es nicht gegeben hat davor, er schließt den Tempel. Das haben wir auch. Ich konnte nicht anders, als zu sagen, meine Güte, das, was wir heute leben, war, das war nicht auf weltweiter Skala wie jetzt, aber der Ahas in Juda macht dasselbe. Und das Volk und die Priester machen mit. Von oben bis nach unten. Deshalb ist es ja kein Wunder, dass Jesaja ausrufen muss, oder Gott durch Jesaja ausrufen muss, was soll ich noch schlagen an diesem Volk? Was soll ich noch retten von ihm? Weil es ist kaputt, von oben bis unten. Und dennoch, gib Gott nicht auf. Er greift ein und er demütigt Juda, um es wach zu rütteln. Wenn Gott eingreift, ist es, wie ich vorher gesagt habe, zur Korrektur. Die Philister drängen ins Land, die Edomiter stehlen ein Teil, die Israeliten drängen und nehmen ein Teil von Juda und die Syrer und die Assyrer kommen und drängen ins Land. Und jetzt finden wir uns hier in dem Kapitel 7 in der Situation, wo der König von Syrien, es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs in Juda, zog herauf Rezin, der König, zu Syrien. Das war im Jahre 732 vor Christus, immer gut, wenn wir ein bisschen ungefähr die Zeiten kennen. Er zog herauf zusammen mit Pechach, dem Sohn Remalias. Das heißt, zusammen mit dem König von Israel gehen sie und wollen Juda einnehmen. Und Juda nehmen sie zum Teil ein, aber sie wollen gegen Jerusalem gehen und wollen Jerusalem einnehmen und dort einen anderen König einsetzen. Ich hoffe, ihr habt das gelesen und wisst das. Aber sie konnten es nicht gewinnen. Da ward dem Hause David angesagt, die Syrer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Walde beben vom Winde. Es ist immer so schön, wie in Bildern Gott spricht und er uns die Bibel geschrieben hat. So, man könnte das auch auf diese heutige Zeit vergleichen. Die Leute beben. Die Angst war noch nie so groß in der ganzen Bevölkerung dieser Welt. Die Selbstmordrate war noch nie so hoch. Die Furcht, die vor dem Götzen, vor den Regierungen, war noch nie so, wie sie jetzt ist. Es ist fantastisch. Man sieht, die Menschen beben, wie die Bäume vom Winde gebebt wird. Und jetzt, wenn man so einen schlimmen König hat, wie würdet ihr ihm begegnen? Mit einer Botschaft der Hoffnung oder mit einer Botschaft der totalen Verderbung? Nun, der Herr sprach zu Jesaja: Geh hinaus, Ahas, entgegen, du und dein Sohn Sea Jaschub, an das Ende der Wasserröhre der oberen Teichs am Wege beim Acker des Walkmüllers, und sprich zu ihm: Hüte dich und sei stille. Fürchte dich nicht, und dein Herz sei unverzagt vor diesen zween rauchenden Löschbränden, vor dem Zorn Rezins samt den Syrern und des Sohnes Remalias. Dass die Syrer wider dich einen bösen Ratschlag gemacht haben, samt Ephraim und dem Sohn Remalias, und sagen, wir wollen hinaufgehen zu Juda und sie erschrecken und hineinbrechen und zum König drinnen machen, den Sohn Tabels. Da kommen sie an Gott nicht vorbei, weil er gesagt, immer in Juda wird ein Nachkomme Davids sein. Denn also spricht der Herr, Herr, es soll nicht bestehen, noch also gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist in Syrien, so soll Rezin das Haupt zu Damaskus sein, und über 65 Jahre soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und wie Samaria das Haupt ist in Ephraim, so soll der Sohn Remalias das Haupt zu Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ein fantastisches Kapitel. Aber bevor wir in dieses Kapitel hineingehen, erinnern wir uns, dass im Propheten Jesaja die zu erfüllenden Prophetien auf verschiedene Zeiten sich beziehen, und die meisten beziehen sich auf die Endzeit, aber sie sind im Text nicht getrennt voneinander. Das heißt, wir müssen selbst sehen, wo kommt der Text vor, der für das erste Kommen Jesu ist, wo ist der für das zweite Kommen Jesu ist, wo ist das fürs dritte. Das heißt, wir brauchen immer einen Unterschied, weil Gott nimmt ein Bild von der Zeit und transportiert es viele hundert Jahre später. Und wenn man nicht sieht, wie Gott diese Dinge sagt, dann kann man auch den Propheten nicht verstehen. So, kommen wir zurück. Jesaja bekommt den Auftrag, den König zu treffen, und er soll seinen Sohn mitnehmen. Warum? Warum? Was soll das? Soll ihn einfach begleiten? Nun, ihr werdet sehen, das Haus und der Sohn spielen eine wesentliche Rolle in diesen Abschnitten. Wie Gott sagt, nimm deinen Sohn, und dieser heißt Sehar Yasub oder Shear Yasub. Und dieser Sohn hat eine Bedeutung. Wie wir sehen, dass der zweite Sohn, den Gott dann dem Jesaja gibt, auch eine Bedeutung hat. Und wir sehen in diesem Text, dass auch ein Sohn geboren wird, der eine Bedeutung hat. So, es geht also um ein tieferes Bild, als wir üblicherweise beim oberflächlichen Studieren sehen. So, Jesaja nimmt seinen Sohn mit, dessen Namen ist, ein Überrest wird zurückkommen oder übrig bleiben. Das ist eine Botschaft der Hoffnung. Gott nimmt einen Zeugen mit, damit der Ahas es erkennt. Gott gibt dem Ahas und sagt ihm, schau, in 65 Jahren wird das Volk Israel, ja Ephraim wird mit Israel gleichgesetzt, nicht mehr ein Volk sein. Und der Zeitpunkt der Prophezeiung ist 732. Und wenn man schaut, wie Gott geführt hat, dann sieht man, wie diese Sachen sich erfüllen. Und ja, die zweite Führung in Sizil war durch Salmanasar, 722 kam Israel sozusagen zu einem Ende. Aber wann wirklich alles kaputt ging, war, als Assarhaddon nicht nur den Rest des Volkes wegnahm, sondern als er es kolonisierte mit den Heiden. Und auch das steht sehr schön in der Bibel geschrieben. So, Gott gibt dem Ahas eine Klarheit und sagt, fürchte dich nicht, weder von Damaskus noch vor Ephraim, dem König. Aber er sagt ihm auch noch eine klare Warnung. Er sagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Der Glaube war immer das Entscheidende. Der Glaube bezieht sich aber auf das Wort Gottes. Und hier haben wir eine Situation, wo Ahas glauben soll, dass er in Sicherheit ist, weil Gott wird das nicht zulassen. Aber Ahas glaubt nicht. Er ruft den assyrischen König Tiglath-Pileser zu Hilfe, der ein Verbündeter von ihm war. Er schickt ihm aus der Schatzkammer, die er noch hat, die Schätze Judas und aus dem Tempel, damit er ihm bezahlt, dass er ihm kommt und gegen Rezin und Pechach hilft. Und er kommt auch. Aber er macht ihn dann 2 Jahre später zum Vasallen, das heißt, er stellt ihn unter und er muss unter diesem König leiden, wie wir sehen werden. Und so in diesem Zusammenhang spricht Gott erneut zu Ahas und sagt ihm, fordere dir ein Zeichen. Und der Ahas sagt, ich will nichts fordern, das den Herrn nicht versuche. Nun, wenn Gott dir ein Zeichen von dir fordert, ist es ja nicht so, dass du ihn versuchen kannst, wenn er zu dir kommt und sagt, tu es. Ahas ist kein gottgläubiger Mensch. Ahas will mit Gott nichts zu tun haben. Deshalb sagt er, ich will das nicht. Und so sagt Gott und sagt, ist es euch zu wenig, dass ihr die Leute beleidigt? Ihr müsst auch meinen Gott beleidigen. Das heißt, Ahas beleidigt die Menschen, beleidigst du jetzt auch Gott? Und so gibt er ihm ein Zeichen. Ein Zeichen, dass er sagt, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Das ist Gott mit uns. Das ist der zweite Sohn, der hier vorkommt. Ja, der erste ist der Sohn des Jesaja und hier kommt der Sohn einer Jungfrau. Das heißt, es gab noch nie eine Jungfrau außer Maria, die schwanger wurde, ohne dass sie ihre Jungfrauschaft verlor und sie gebar den Sohn, Immanuel, Gott mit uns. Aber dieser wurde nahezu 700 Jahre später erst geboren. So, Gott gibt dem ein Zeichen. Worin lag das Zeichen? Man sieht das Zeichen erst im Zusammenhang, wenn es steht, Butter und Honig wird er essen, wenn er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu wählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes zu wählen, wird das Land verödet sein, vor dessen 2 Königen dir graut. Das heißt, es sieht so aus, als ob diese Situation zur Zeit Ahas geschieht. Aber was passiert zur Zeit Ahas? Zur Zeit Ahas passiert nur der Vergleich, den Gott hier macht, nämlich, dass er sagt, schau, ein Kind wurde im Osten, wenn es zusätzlich ernährt wurde zur Muttermilch, mit geronnener Milch, das heißt mit dem sauren Serum, zusammen mit Honig gegeben, dass es als Zusatznahrung. Diese Zusatznahrung kam und war üblich, bis das Kind dann größer wird und dann unterscheiden kann und festere Nahrung bekommt. So, er nimmt also ein Bild der Nahrung und sagt, es ist nicht lange Zeit, bis ein Kind von Geburt an, bis es dann anfängt, Butter und Honig, also geronnene Milch und Honig zu essen, und wo es langsam wächst und sein Unterscheidungsvermögen kommt, dass dann werden diese zwei Königreiche oder diese zwei Könige, vor denen du dich fürchtest, nicht mehr sein. Aber der König, der Ahas, der glaubt das nicht. Ja? Und deshalb muss Gott weiter sagen zu ihm: Aber der Herr wird über dich, über dein Volk, über deines Vaters Haus, das Haus deines Vaters ist David, das heißt über das Königshaus, wird er Tage kommen lassen, die nicht kommen sind seit der Zeit Ephraim von Juda geschieden ist durch den König zu Assyrien. Das heißt, es kommt ein Gericht. Gott richtet Juda, weil dieses Volk ungehorsam ist. Und er führt sie so weit, und wir lesen weiter: Denn zu der Zeit wird der König zischen der Fliege am Ende des Wassers in Ägypten. Das ist, hier spricht Gott wieder in dem Bild, er sagt, wie die Fliegen in Ägypten sind, so wird Ägypten kommen. Und der Pharao Necho kam und belagerte und nahm ein Israel und Juda. Und er sagt, und ich werde die Biene im Lande von Assur bringen. Dieses kommen und führen Gericht über Juda und Israel. Und dann sagt er, zur selbigen Zeit wird der Herr das Haupt und die Haare an den Füßen abscheren. So, wir wissen, von Haupt bis zum Fuß ist das Volk nicht mehr rettbar. Und er sagt jetzt, ich werde die Haare des Hauptes und, also den ganzen Körper, und den Bart abnehmen durch ein gemietetes Schermesser. Und dieses gemietete Schermesser, nämlich durch die, so jenseits des Stromes sind, durch den König von Assyrien. So, wir finden also hier, denn das Gericht Gottes kommt, weil der Mensch nicht glaubt. Und wir finden dann weiter die Nahrung dieses Volkes, Butter und Honig, und wie das Land zerfällt. Wir werden das noch vielleicht in den nächsten Stunden konkreter sehen, aber ich denke, jeder sollte auch zu Hause studieren und sich diese Dinge zu Herzen nehmen. Das Land wird verwüstet. Das ist genauso wie Kapitel 6 endet, dass es verwüstet ist und ein Stamm übrig bleibt, endet auch Kapitel 7 mit der Verwüstung des Landes. Dort, wo einmal Weingärten standen, ist jetzt in Dornen und Disteln, man kann da nicht mehr gehen, man kann nur Kühe dahin sitzen. Man hat nicht mehr Nahrung vom Weinstock, sondern man muss jetzt die saure Milch oder die geronnene Milch und den Honig essen. Das, was man so wild noch finden kann. So, es ist ein Zustand, den Gott das Volk bringen muss, weil es nicht geglaubt hat. So, wir sind auch in einer zerfallenen Welt. Wir sind in einer zerfallenen Gemeinde. Und ihr werdet sehen, die Gemeinde wird sukzessive getrennt durch die Krise. Es wird die Zeit kommen, wo man jetzt, darf man ja nur noch mit Maske oder so, aber es kommt die Zeit, da kann man nur noch, wenn man geimpft ist, in die Gemeinde gehen. Wenn man also die Rituale des Götzendienst in die Gemeinde reinbringt, dann muss es zu einem Zerbrechen kommen. Und Gott wird Gericht führen, so wie er damals Gericht geführt hat. Die Frage ist nur, wem wollen wir dienen? Wollen wir in dieser Welt Gott dienen, Gott anbeten oder den Götzen? Wollen wir Gott fürchten oder den Götzen? Wem wollen wir letztendlich gehorchen? Dem Staat oder Gott? In dieser Situation sind wir. Die, die Gott treu sein werden, Ja, sie werden Verfolgung leiden. Aber Gott wird sie schützen, so wie er verheißen hat auch hier. Es kann euch nichts passieren, wenn ihr treu seid. Ganz egal, in welche Not ihr kommt. Gott wird eine große Schlacht, könnte man sagen, haben. Es werden Millionen von Heiden eingehen, die das Licht der Wahrheit annehmen, weil Gott ein Überrest hat, das sich nicht verkaufen lässt, das sich nicht kaufen lässt, das nicht um eines Gottesdienstes willen sündigt und sich aufgibt, dass man nicht mit irgendeiner Sache kaufen kann, noch verkaufen kann. So ein Volk wird Gott haben. Es wird der heilige Stamm sein, der Überrest. Und die Frage ist, zu welchem Volk wirst du gehören? Willst du zu dem gehören, es ist vom selben Baum, das abgeschnitten wird? Weil Gott wird es abschneiden. Oder willst du zu dem gehören, das bleibt? Weil Gott wird den Baum abschneiden. Weil er ist von oben bis unten kaputt. Aber in diesem Gerichtsverfahren bleibt ein heiliger Same übrig. Und wir werden in den nächsten Stunden sehen, dass diese Botschaft immer wieder wiederholt wird. Und wir sie verstehen sollen. Und ich hoffe, wir verstehen es und entscheiden uns, den wahren Gott, den einzigen Gott anzubeten, zu fürchten und ihm zu dienen. Und nicht einem Götzen. Amen.